Wir machen weiter innerhalb von Hebräer Kapitel 10. Wir kommen zum Schlussabschnitt. Hebräer Kapitel 10. Wir sind bei den Aufrufen, den Aufforderungen, die den bisherigen Lehrstücken entsprechen. Ab Vers 19 haben wir die erste Aufforderung, lasst uns hinzutreten. Lasst uns hinzutreten mit unserem Gebet, mit unserem Danken und mit unserem Bitten. Zweitens, lasst uns festhalten, weiter bekennen, dass wir eine Hoffnung haben. Und Petrus sagt übrigens, dass wir bereit sein sollten, wenn Leute merken, wir sind zukunftsorientiert, dann sollten wir bereit sein, Aufschluss zu geben über diese Hoffnung. Wieso rechnen wir mit einer anderen Welt, mit einer anderen Zeit? Drittens, lasst uns aufeinander achten. Das sind die Verse 24 und 25. Wir sollten aufeinander Acht geben, um einander anzuspornen, zur Liebe, nicht gegenseitig Polizei spielen. Und dann erinnert uns der Schreiber in den Versen 26 bis 31, wie ernst es um die Nachfolge ist. Wir kommen zum fünften Abschnitt in diesen Aufforderungen, zu den Versen 32 bis 34. Da haben wir wieder eine Befehlsform. Wenn Sie am Anfang von Vers 32 nachschauen, dann haben wir das erste Wort in der Befehlsform. Erinnert euch. Woran sollen die Leser sich erinnern? Eine kurze Beschreibung haben wir in Vers 32. Und dann haben wir den Inhalt etwas ausführlicher, einen dreifachen Inhalt in den Versen 33 und 34. Also zuerst Vers 32. Erinnert euch aber wieder an die früheren Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldetet. Hier sind Leute, die scheinbar ähnlich wie die Christen in Ephesus von ihrer ersten Liebe weggekommen sind. Ihre Liebe zu Jesus Christus ist nicht mehr so heiß, wie sie einmal war. Das ist sehr traurig. Es ist sehr traurig, wenn diese erste Liebe in einer Ehe nachlässt. Es ist sehr traurig in einem Christenleben, wenn diese erste Liebe nachlässt, was aber sehr häufig geschieht. Damals, sagt der Schreiber, war man nur zu gern bereit, für Jesus zu leiden. Warum sie jetzt anders denken bzw. handeln, wird hier nicht gesagt. Aber er meint, eine Hilfe darin zu sehen, dass sie einmal zurückdenken. Wie war es denn damals? Und das ist auch für uns oft eine Hilfe. Es gibt Verschiedenes, was wir tun können, wenn wir merken, wir sind kühl geworden. Wir können den Herrn Jesus neu uns anschauen, wir können uns die Leidenskapitel in den Evangelien lesen, wir können uns Bilder vom Herrn Jesus anschauen, Kolosser Kapitel 1, Hebräer Kapitel 1. Und wir können an unsere eigene Geschichte denken. Wie war das denn eigentlich, als wir zuerst zum Glauben kamen? Wie eifrig waren wir nicht für den Herrn Jesus? Da Winke, die uns jetzt helfen könnten, eine neue Liebe zu Jesus zu finden. Dies ist jetzt der Beweggrund, den der Schreiber an dieser Stelle benutzt. Es ist nicht der einzige Beweggrund, aber er ist ein Beweggrund unter anderen. Erinnert euch an die früheren Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldete. Viel Leidenskampf. Sie waren damals so stark in ihrer Liebe zu Jesus, dass sie bereit waren, vieles auf sich zu nehmen. Was das war? Das beschreibt der Schreiber gleich in Vers 33 und 34. Noch eines in Vers 32. Nachdem ihr erleuchtet worden wart. Von der Erleuchtung ist wohl auch in Kapitel 6 die Rede. Christen sind Menschen, deren Augen geöffnet worden sind. Paulus sagt, dass ein Nichtchrist blind ist. Und dann gibt es die, die blinde Blindenführer haben. Und das ist natürlich sehr schlimm. Die Pharisäer waren solche Führer. Sie selbst waren blind und wollten dabei blinde Israeliten führen. Übrigens, ich habe mir dieses gemerkt in meinen Ausführungen über den Hirten in der Gemeinde, über den, der in der Gemeinde vorangehen soll, der in der Gemeinde vorsteht, habe ich mir gemerkt, wer die Gemeinde leiten will oder unter anderen Brüdern in der Leitung sein will oder soll, je nachdem, der muss sehend sein. Der muss wiedergeboren sein. Wenn Blinde keinen blinden Führer brauchen können, dann gewiss auch nicht Sehende, denn die Gemeinde besteht ja aus Sehenden. Und wie schlimm, wenn eine sehende Gemeinde einen blinden Führer hat. Eine sehende Gemeinde sollte sich nicht von einem blinden für Seelsorger führen lassen. Sie kann irregeführt werden. Also, Christen sind Menschen, die erleuchtet worden sind. In 2. Korinther Kapitel 3 und 4 spricht Paulus von der Blindheit der Menschen, die noch nicht Jesus gefunden haben. Jesus ist das Licht, und wer zu ihm kommt, der findet das Licht, und der kann dann im Licht leben. Aber bevor man zu Jesus gekommen ist, ist man blind für die Dinge Gottes. Sie wissen noch, wie das war, bevor Sie Christ waren, nicht wahr? Sie versuchten vielleicht, die Bibel zu lesen. Haben Sie sie richtig verstanden? Immer wieder, ja, das sagt mir rein nichts, kann nichts damit anfangen. Einiges allerdings war deutlich genug, oder man hat einem das erklärt, und dann fand man zu Jesus über diesen Text oder über ein Zeugnis. Aber dann kommt man wieder zurück zur Bibel und dann kann man es viel besser verstehen. So ist das. Einem Christen gehen die Augen auf. Israeliten haben einen Schleier, sagt Paulus. Und Nichtchristen oder Nicht-Israeliten sind ebenso blind wie Israeliten. Bei diesem Thema scheinen manche Christen stehen zu bleiben. Bei 2. Korinther 3, wo von einem Schleier bei den Israeliten die Rede ist, wenn sie Mose lesen, wenn sie das Alte Testament lesen. Sie sollten ein bisschen weiterlesen. In Kapitel 4 heißt es, dass der Gott dieser Welt die Augen aller Menschen geblendet hat. Israeliten sind nichts blinder als Nicht-Israeliten. Wir sind alle blind ohne Jesus. Ohne den Heiligen Geist, ohne dass uns von Gott die Augen geöffnet werden. Erleuchtet worden sein ist noch ein Ausdruck für wiedergeboren sein. Wer Christ ist, der hat erleuchtete Augen, der ist geheilt von seinen Sünden, das heißt, ihm sind die Sünden vergeben worden, der ist neugeboren worden, und es gibt so manche Ausdrücke, die das beschreiben, was geschieht, wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, die von seiner Verwandlung dann sprechen. Ein Mensch wird dann umgewandelt. Eine neue Liebe kommt in sein Herz, eine neue Erkenntnis, und das nennt man Erleuchtung. Nachdem ihr erleuchtet worden wart, war eine neue Liebe da, und aus dieser Liebe konnten sie leiden. Wie sahen diese Leiden aus? Drei Arten von Leiden nennt der Schreiber. Zuerst persönliche Verkennung, Beschimpfung oder Verfolgung. Vers 33 am Anfang. Auf der einen Seite sah das so aus, indem ihr zum Schauspiel wurdet in Beschimpfungen und auch Bedrängnis. Beschimpfungen. Kennen Sie das? Vielleicht nicht zu häufig, aber es gibt Christen, die werden Jesu wegen beschimpft. Die müssen diese Art von Verkennung erleben. Als Schuljunge habe ich so etwas auch kennengelernt. Nicht oft, aber ich habe jetzt noch ein Bild vor mir. Quer über den Raum schimpft jemand auf mich. Ja. Das muss man dann einstecken, ja. Jesu wegen. Und diese Leute waren bereit, das auf sich zu nehmen, weil sie Jesus wert erachteten. Am Ende von Apostelgeschichte 4 oder 5 heißt es, dass die Apostel, nachdem sie gelitten hatten, sie wurden durchgeprügelt auf Veranlassung der hohen Priester und Schriftgelehrten von den Theologen. Und dann heißt es, sie kamen dort weg und freuten sich, dass sie wert erachtet worden waren, für Jesus zu leiden. Dass man sie in Verbindung mit dem hohen Jesus gebracht hatte. Den lieben sie so sehr, dass sie es schätzen, dass sie seine Leiden auf sich nehmen konnten. So wird das hier gewesen sein. Sie nehmen Beschimpfung und Bedrängnis auf sich. Das Wort Bedrängnis übersetzt ein griechisches Wort, das auch anders übersetzt wird in verschiedenen Übersetzungen. Die Elberfelder hat vielleicht Drangsal. Andere haben vielleicht Trübsal oder noch andere Wörter. Wenn Sie eine Bibel vor sich haben, werden Sie wahrscheinlich ein anderes Wort haben als Bedrängnis. Ich habe dieses Wort gewählt, weil es ziemlich genau das gibt, was der Grundtext hier stehen hat. Das Wort hat mit Quetschen zu tun. Und die deutschen modernen Wörter Druck und Stress, die geben fast genau wieder, was damit gesagt ist. Uns wird der Atem ausgedrückt, ja? Wir werden unter Druck gesetzt, Jesu wegen. Und dann will uns die Geduld ausgehen, dann will uns der Atem ausgehen, die Lebensenergie. Man will versagen, ich kann nicht weiter, der Druck ist so stark. Wir erleben das vielleicht nicht auf diese Art und Weise. Aber diese Leute, an die der Hebräerschreiber schreibt, die hatten das erlebt und haben das gern auf sich genommen. Aber nicht nur hatten sie persönlich leiden müssen für Jesus. Vielleicht haben nicht alle in der Gemeinde so gelitten. Sie haben noch ein zweites auf jeden Fall getan. Und das haben wir dann ab der Mitte von Vers 33 und Anfang 34. Also Anfang 33, auf der einen Seite so, persönliche Beschimpfung und so weiter, auf der anderen Seite, indem ihr in Gemeinschaft getreten seid mit denen, die es auf diese Weise erlebten. Zweierlei haben sie getan. Sie haben Leiden auf sich selbst genommen und dann haben sie auch sich solidarisiert mit anderen, die gelitten haben. Jesus erwähnt diese Art von Gemeinschaft an mehreren Stellen. Die berühmte Stelle in Matthäus 25, wo wir den Bericht haben von Jesus, dass am Ende der Zeit er selbst die Menschen aufteilen wird, wie der Hirte die Schafe und Böcke am Ende des Tages oder am Ende der Reise, sodass die Ziegen von den Schafen getrennt werden und sie kommen dann in ihre jeweiligen Hürden. Und so, wie der Hirte das macht, wird auch der große Hirte der Menschen das machen am Ende der Zeit. Er wird die Menschen teilen. Und dann gibt er ein Kriterium, wonach sie geteilt werden. Und dieses Kriterium wird von Christen und von anderen nicht immer verstanden. Mir scheint fast von den wenigsten. Es immer wieder heißt es, was ihr meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Das würde heißen, entweder seien das die Juden, kürzlich habe ich in einer Zeitschrift gelesen, dass man sich der armen Juden, die aus Äthiopien und sonst wo kommen, man sollte sich derer annehmen, weil man sich von Matthäus 25 her der Juden annehmen sollte, sie seien die Brüder von Jesus Christus. Eine andere Version lässt es so lauten: Wenn wir Menschen in der dritten Welt helfen, dann helfen wir den armen Brüdern von Jesus Christus, die, die arm sind, die Not leiden müssen und die unterdrückt sind von ungerechten Regierungen und so weiter. Dann helfen wir den Brüdern von Jesus Christus. Und da gibt es ein Beispiel in einem sehr alten Schauspielstück, das oft zu Weihnachten aufgeführt wird, von dem heiligen Martin, der dann sich danach sehnt, dass der Herr Jesus ihn mal besucht. Und am Ende des Abends ist er so enttäuscht, dass der Herr Jesus nicht gekommen war. Dabei waren aber zwei oder drei verschiedene andere gekommen und er hatte sie aufgenommen. Allerdings dann das weitergegeben, was er für den Herrn Jesus vorrätig hatte. Und dann ist er so enttäuscht in der Nacht, dann bekommt er wohl eine Vision und dann heißt es: Was du einem dieser Ärmsten getan hast, das hast du mir getan. Ah, so, ich habe doch den Herrn Jesus aufgenommen. Das wird in den evangelikalsten Gemeinden aufgeführt. Wissen Sie, wohin die Leute kommen, die das gemacht haben? Die kommen nicht ins tausendjährige Reich, wie einige Theologen das sagen. Das tausendjährige Reich ist nicht das ewige Leben. Und die, die nicht in das tausendjährige Reich sind oder die nicht in die dahin kommen, die werden ja aufgeteilt. Die Schafe kommen in das ewige Leben und die anderen kommen ins ewige Verderben, ins Feuer. Ja? Es geht also um ewiges Leben und ewigen Tod. Jetzt stellen Sie sich vor, wenn das die Juden sind, dann kann ich in den Himmel kommen, wenn ich einem Juden helfe. Merken Sie die Konsequenz? Wenn das Leute in der dritten Welt sind, die Armen, ja, denen ich helfen soll, wenn ich also diesen Leuten helfe, dann habe ich die Qualifikation, dass ich ins ewige Leben eingehen kann. Wir haben also hier, nebst Bekehrung und Taufe, ja, noch eine Art, in den Himmel zu kommen, noch einen Weg in den Himmel zu kommen. Also wenn Sie bekehrt sind, kommen Sie in den Himmel. Wenn Sie getauft sind, können Sie auch in den Himmel kommen. Sie müssen nicht bekehrt sein, aber wenn Sie getauft sind, kommen Sie in den Himmel, heißt es ja. Und jetzt heißt es noch, wenn man den armen Leuten im Judentum oder im Heidentum hilft, dann kommt man auch noch in den Himmel. Gibt es denn so viele Wege in das himmlische Rom, in das himmlische Jerusalem? Nein, es gibt nur einen Weg. Nur einen Weg über den Stellvertreter Jesus Christus. In das ewige Leben kommen solche, die an Jesus glauben. Mit anderen Worten, was Jesus hier sagt, dass sich stellen oder das sich annehmen dieser Ärmsten, das ist ein Zeichen des Glaubens an Jesus Christus. Jetzt müssen wir uns fragen, wer sind diese Armen? Wer sind diese Brüder? Jesus gibt uns die Antwort. Wir brauchen gar nicht lange zu suchen. Jesus selbst sagt: Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, der ist meine Schwester, der ist meine Mutter, das heißt mein Verwandter, der ist mit in meiner Familie. In Verfolgungszeiten ist das die Prüfung. Einige werden erwischt, aber nicht alle. Die, die erwischt werden, die kommen ins Gefängnis vielleicht. Die müssen leiden, die müssen hungern. Und die, die nicht erwischt wurden, die wollen ja nicht ins Gefängnis, die wollen ja auch nicht leiden. Ja. Wenn die sich jetzt verstecken und nicht sich identifizieren mit denen, die bereits gelitten haben, dann ist das eine Art Verleugnung Jesu. Und Jesus gibt hier ein sehr ernstes Kriterium des Gläubigseins. Du musst bereit sein, dein Vertrauen in mich unter Beweis zu stellen. Du musst mich nicht verleugnen vor den Menschen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Aber wer vor Menschen zu verstehen gegeben gibt, wie Petrus das einmal tat, dass er nicht zu mir gehört, den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Es gehört zum Glauben an Jesus Christus, dass man bereit ist, sein Leben zu verlieren für Jesus Christus. So ernst ist das. Ist diese Bereitschaft nicht grundsätzlich da, dann hat man das Recht, unser Christsein in Frage zu stellen. Inwiefern ich überhaupt dann Christ bin, das weiß der Herr Jesus allein. Aber wir sollten dieses ernst nehmen. Hier waren Leute, die waren selbst bereit zu leiden und sie waren bereit, sich öffentlich zu identifizieren, zu solidarisieren mit anderen, die leiden mussten. Und der Schreiber fügt in Vers 34 hinzu, auch als ich im Gefängnis war, habt ihr euch zu mir gestellt und ihr habt euch zu mir bekannt und ihr wart nicht, ihr schämtet euch nicht, euch mit mir zu solidarisieren. Denn auch mit meinen Banden hattet ihr Mitleid. Sie haben das unter Beweis gestellt. Wir haben nicht immer diese Gelegenheiten, das zu tun. Aber wir sollten uns heute innerlich darüber klar werden, was wir tun würden und werden unter Umständen, falls solche Situationen auf uns zukommen sollten. Wir sollten heute diese Dinge abklären mit uns selbst. Wir sollten heute Jesus sagen, Herr, ich will bereit sein. Ich weiß, ich kenne die Situation nicht, aber ich möchte dir heute sagen, was immer es ist, ich bin bereit zu gehen mit dir durch dick und dünn. Es war nicht verkehrt von Petrus zu sagen, er sei bereit, ins Feuer zu gehen für Jesus. Was verkehrt war, ist, dass er sich über die anderen Kollegen erhob. Und dass er dann am Ende nicht zu seinem Bekenntnis stand, ja, das war verkehrt. Aber es war nicht verkehrt zu sagen, er sei bereit, sein Leben für Jesus zu lassen. Das sollten wir alle sagen. Gott sei Dank, er hatte den Mut gehabt, das zu sagen. Er liebte seinen Herrn. Nur sagen wir das oft in einem Eifer, der etwas fleischlich ist. Wir sollten das gut überlegen, sagt Jesus Christus. Wir sollten nicht sein wie der Herr, der anfing zu bauen und dann, als es darauf ankam, dann konnte er nicht fertig machen. Wir sollen überlegen, was es kosten wird, ein Christ zu sein. Die Kosten überschlagen und dann bereit sein, den ganzen Weg zu gehen, damit wir nicht unterwegs irgendwo die Flinte in den Korn werfen, ins Korn werfen und sagen, jetzt habe ich genug. Geduld wahren bis ans Ende. Und jetzt kommt der dritte Hinweis auf die Leiden, die diese Christen bereit waren, auf sich zu nehmen. In Vers 32 hieß es, sie waren bereit, viel Leidenskampf zu erdulden. Das hieß einmal, dass sie Selbstbeschimpfung auf sich nahmen und Bedrängnis. Zweitens, sie waren bereit, sich mit Leidenden, anderen Leidenden zu identifizieren. Und drittens, und den Raub eurer Güter nahmt ihr mit Freude hin, in Kenntnis dessen, dass ihr bei euch selbst ein besseres Gut im Himmel hattet und ein bleibendes. Sie waren bereit, beraubt zu werden. Wie das aussah, wissen wir nicht. Wir haben hier Christen vor uns, die einmal Hab und Gut verlieren mussten, Jesu wegen. Vielleicht war das durch die Behörden geschehen. Vielleicht war das privat gewesen und niemand hat da Und jeder hat ein Auge zugedrückt. Ja. Niemand war daran interessiert, hier das bei der Polizei zu melden. Das gibt es in vielen Ländern. Das ist eine Form, eine Art von gesetzlicher Unterdrückung von Minoritäten, in diesem Fall von Christen. Gesetzlich in einem lockeren Sinne, ja. Man lässt das nicht vor Gericht kommen. Den Raub eurer Güter nahmt ihr mit Freude hin. Ist das dann etwas, worüber man froh sein sollte, wenn man leidet? Wir lesen in der Kirchengeschichte, in der Geschichte der Christen der Vergangenheit, dass sie manchmal geradezu das Martyrium suchten und sich freuten, wenn sie leiden durften. Und es scheint hier oft dass, oder so zu sein, dass manche etwas zu weit gingen in ihrem Leidenseifer. Haben wir das hier vor uns? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir hier ein Beispiel davon haben, dass wir uns über Dinge freuen sollten, die eigentlich negativ sind. Ist denn Diebstahl etwas, worüber man sich freuen sollte? Nicht grundsätzlich, auch nicht, wenn es bei uns geschieht. Worin bestand die Freude? Der Schreiber sagt es uns. In Kenntnis dessen, dass ihr bei euch selbst ein besseres Gut im Himmel hattet. Die Schrift weiß, dass es schmerzhaft ist, zu leiden. Es ist schmerzhaft, Hab und Gut, für das man Energie und Geld ausgab, zu verlieren. Das ist nicht leicht. Aber die Freude braucht einem nicht genommen werden, wenn man weiß, man hat ein wertvolleres Gut als dieses. Wenn es darauf ankommt, zu wählen zwischen diesen beiden, dann wähle ich das himmlische Gut anstelle des irdischen Gutes. Wenn der Herr mir beides gibt, dann will ich es mit Dank entgegennehmen. Und wir haben beides. Wir haben das himmlische Gut als Verheißung. Und wir freuen uns darauf. Und wir haben irdische Güter, die wir als Geschenk betrachten sollten. Aber nach 1. Korinther 7 sollten wir bereit sein, sie in jedem Moment zu verlieren. Paulus sagt, bist du verheiratet? Hast du das Vorrecht, eine Geliebte zu haben, mit der du das Leben teilen kannst? Pass auf, sei bereit, sie heute zu verlieren. Sie kann heute sterben. Habt ihr Häuser und Land? Das hatten die Korinther. Habt ihr nicht Häuser, sagt Paulus, er setzt das voraus. Aber man muss bereit sein, das zu verlieren. Man könnte es jeden Moment verlieren. In dieser Welt, in dieser Zeit, sind diese Dinge uns nicht gesichert. Unsere Arbeitsstelle ist uns nicht gesichert. Wir sollten also alle diese Vorrechte, ob es die Ehe ist, ob es Hab und Gut ist, ob es eine Arbeitsstelle ist, ob es sonstige Privilegien sind, in den Urlaub zu fahren und so weiter, alles das sollten wir als pures Geschenk annehmen, das wir nicht verdient haben. Und wir sollten bereit sein, es fahren zu lassen. Und jetzt sollten wir uns darin üben, die himmlischen Werte, die geistlichen Güter mehr zu lieben, denn diese. Wir werden ja auch fast von Tag zu Tag irgendwo an einer kleinen Stelle geprüft, nicht wahr? Wo ist meine Liebe? Und wenn es nicht so geht, wie es mir passt, dann werden wir schnell mürrisch, nicht wahr? Da, an der Stelle, können wir das üben, was diese Leute unter schweren Voraussetzungen getan haben. Die waren bereit, wirklich ihr Haben gut zu verlieren. Und wir sind nicht einmal bereit, es zum Teil zu verlieren, beziehungsweise, dass etwas mal schief geht und nicht ganz klappt. Ja. Es muss alles irgendwie perfekt bei uns sein. Wir haben uns so daran gewöhnt, diese Dinge für selbstverständlich zu nehmen. Wollen wir uns darin üben, durch die Gnade Gottes, jetzt auch an dieser Stelle nicht ungeduldig zu werden, im Blick auf die Frucht, die uns erwartet, wenn der Herr Jesus kommt. Das ist ein besseres Ergebnis der Arbeit in dieser Welt als diese Güter. Und der Schreiber fügt hinzu, dies ist ein bleibendes Gut. Ein bleibendes Gut. Diese irdischen Güter sind sowieso vergänglich. Ob jemand bleibendes Gut. Diese irdischen Güter sind sowieso vergänglich. Ob jemand sie uns stiehlt, oder ob sie alt werden, oder ob wir sie zurücklassen müssen, wenn wir sterben. Wir werden uns von ihnen trennen müssen. Aber hier haben wir ein bleibendes Gut. Jesus Christus ist ein ewiger Besitz. Und darüber wollen wir uns freuen und dann immer wieder bereit sein, zu verzichten und aufzugeben. Paulus sagt, Philipper Kapitel 3, zugunsten von Jesus war ich bereit, auf alles zu verzichten, alles fahren zu lassen, alle Privilegien aufzugeben. Jesu wegen. Wollen wir das hier üben? Wir kommen zum letzten Abschnitt, den Versen 35 bis 39. Hier ist vom Werfen die Rede. Man soll jetzt nicht werfen. Was soll man nicht wegwerfen? Werft also eure Freimütigkeit nicht weg. Man könnte jetzt auf das kleine Wörtchen also eingehen, denn es weist zurück auf einen Beweggrund, der eben angeklungen ist. Im Blick auf das, was geschrieben worden ist, weil wir ein ewiges Gut im Himmel haben, sollten wir unsere Freimütigkeit nicht wegwerfen. Eine sehr interessante Formulierung. Vor vielen Jahren hatte ich einmal auf der Bibelschule Adelshofen zu dienen. Und während dieser Zeit kam Roy Hession dort vorbei zum Besuch. Und es war ein Gottesdienst in der Kirche, glaube ich, und er hat gesprochen. Und dann hat er über Offenbarung Kapitel 2 gesprochen, über die ersten Verse, wo von der ersten Liebe die Rede ist. Und dann sagte er, die erste Liebe, die verlässt man nicht oder verliert man nicht, besser so. Die erste Liebe verliert man nicht, wie man seinen Hut verliert. Nun, die Damen verlieren ihre Hüte nicht, aber die Herren manchmal. Übrigens, das ist schon einige Jahre her, heute trägt man nicht mehr Hüte. Kaum eine Mütze. Heute geht man ohne Kopfbedeckung. Aber damals hat man noch Hüte getragen und ich muss natürlich etwas auf dem Kopf haben, damit es nicht reinschneit. Aber wir wollen darauf hinweisen, dass man die erste Liebe, wenn sie nicht mehr da ist, nicht einfach so vergessen hat. Leo Janz pflegte früher seinen Hut irgendwo zu verlieren oder zurückzulassen. Und musste immer wieder einen neuen kaufen. Und inzwischen kriegte er einen Schnupfen, weil er so kahlköpfig war. Bis er ein Toupet kaufte, auf Anraten hin. Und dann brauchte er keinen Hut mehr. Wir verlieren nicht die erste Liebe so. Jesus sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Ja? Wer eine Frau hat, der verliert sie nicht. Übrigens, jetzt fällt mir etwas ein von Spurgeon. Der war jung verheiratet. Oder war er noch schon verheiratet und waren sie nur verliebt oder verlobt? Auf jeden Fall, sie gingen zusammen zum Gottesdienst. Sie waren beide noch ziemlich jung, aber er war schon Pastor einer sehr großen Kirche in London und war schon mit etwa 20 oder 21 dorthin gerufen worden. Und war also ein sehr bekannter und gesuchter Verkündiger. Und sie fuhren zu diesem Gottesdienst. Und als man dorthin kam, waren schon so viele Leute, jetzt musste er sehen, wie er nach vorne kam. Und dann hat er sich durch die Menge gedrängt und hat plötzlich ganz vergessen von seiner Frau, beziehungsweise von seiner Verlobten. Und die war so gekränkt und so, das hat sie so geschmerzt. Ich glaube, sie ist weggegangen nach Hause. Dass ihr Geliebter sie so alleine gelassen hatte. Das konnte Spurgeon tun, weil er an etwas ganz anderes dachte. Aber er musste auch lernen, an seine Frau zu denken. Das kommt also nicht oft vor, dass ein Mann das tut. Dass er seine Frau einfach so vergisst. Da muss schon etwas sehr, sehr wichtig sein. Wenn man seine Frau liebt, dann denkt man an sie. Aber wenn man dann die Frau verlässt, dann hat man sie nicht einfach vergessen. Dann hat man sie verlassen zugunsten einer anderen Liebe. Etwas ist da wichtiger geworden. Und so ist es, wenn wir den Herrn Jesus verlassen. Man vergisst ihn nicht einfach. Man versäumt nicht einfach, die Bibel zu lesen. Nein, etwas anderes ist wichtiger geworden. Das ist nicht einfach so Versäumnis. Ach ja, das bin ich jetzt nicht nachgekommen, ist es auch so schwer. Nein, nein, geben Sie sich selbst ruhig die Schuld. Sie haben sich gegen Jesus versündigt und etwas anderes ist an die Stelle von Jesus gekommen. Man hat etwas anderes lieber gewonnen. Werft euer Vertrauen, eure Freimütigkeit nicht weg. Das ist nicht ein einfach gehen lassen. Hört nicht auf, freimütig zu sein. Nicht so spricht er. Nein, werft sie nicht weg zugunsten eines anderen Vertrauens. Hier wieder das Wort, das wir am Anfang hörten in Faust Jakobus. Ungeduldig werden, weil man das Ziel aus dem Auge verlässt. Aus dem Auge lässt, Entschuldigung. Weil etwas anderes einem wichtiger geworden ist. Das Heilmittel für Ungeduld ist das einem Wichtigsein des Ziels. Wenn der Herr Jesus und das, was er dort bereithält für uns, uns nicht mehr anzieht und packt und bannt, dann natürlich kann die Geduld nachlassen und dann kann etwas anderes wichtiger werden. Werft eure Freimütigkeit nicht weg zugunsten etwas anderem. Welche eine große Belohnung hat, jetzt kommen die Beweise, warum man das nicht tun soll. Weil es eine große Belohnung gibt. Was heißt hier Belohnung? Belohnung ist hier nicht der Lohn für Arbeit oder Leistung. Davon spricht der Schreiber nicht. Das ist so, wie wenn wir sagen würden, es hat sich gelohnt. Ja? Es wird sich gelohnt haben, Jesus treu zu bleiben. In diesem Sinne. Das heißt, er ist es wert, dass man auf ihn wartet. Paulus sagt in Römer Kapitel 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Und deshalb lässt die Hoffnung nicht zu Schanden werden. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist. Wenn diese Liebe stark ist, dann ist die Hoffnung stark. Es wird sich gelohnt haben, auf Jesus zu warten, auch wenn es lange dauert und wenn es schwierig ist. Vers 36. Denn ihr habt Ausdauer nötig. Geduld, Ausdauer, Ausharren. Darunter bleiben ist das griechische Wort hier. Unter der Last bleiben, das ist nötig. Wenn wir ankommen wollen. Es gibt Schwierigkeiten zwischen jetzt und dann. Und es ist nötig, dass wir ausharren in dieser Schwierigkeit. Wir haben also nicht die Verheißung, dass wir einfach so segeln dürfen, so mit dem Wind getragen werden oder einfach so bergab rollen dürfen. Nein, es sind Schwierigkeiten auf diesem Wege. Ausdauer ist nötig, darunter bleiben, damit, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, ihn geliebt haben, für ihn gewirkt haben, ihr die Verheißung davontragt, das heißt die Erfüllung der Verheißung. Die Verheißung haben wir, aber hier steht Verheißung für das, was verheißen worden ist, nämlich das, was Jesus Christus uns bringt, wenn er wiederkommt. Die Verheißung, die ganze Herrlichkeit, die auf uns wartet, die Belohnung von Vers 35. Wenn wir diesen Willen getan haben bis zur Wiederkunft Jesu Christi, dann wird die Verheißung eingelöst werden. Aber Ausdauer ist bis dahin vonnöten. Vers 37, weitere Begründung. Denn noch ein sehr, sehr weniges, zweimal im Grundtext, ein sehr, sehr weniges oder ein weniges, sehr, sehr. Und der, der kommt, wird kommen und nicht säumen. Hier wird ein Wort aus Habakuk aufgegriffen, aus dem dann auch ein direktes Zitat in Vers 38 kommt. Die Reihenfolge ist dort wohl umgekehrt, aber der Schreiber möchte jene Gedanken hier anbringen und sie auf die Wiederkunft Jesu anwenden. Noch ein sehr, sehr kurzes und die Verheißung wird eintreffen. Dort geht es um eine andere Verheißung. Das Gericht. Aber so wie Habakuk dort gesprochen hat in Bezug auf jene Verheißung, jene Prophetie, so ist es auch mit dieser Prophetie. Jesus kommt bald wieder. Was ist es um dieses sehr, sehr wenige? Hat der Hebräerschreiber sich geirrt, nachdem jetzt schon weit über 1000 Jahre verstrichen sind? Wir sagen bald 2000 Jahre. Hat er sich vielleicht doch geirrt, wie einige Theologen uns nahelegen? Sie sagen, Paulus hat auch so gesprochen. Er selbst sagte, wenn wir, die wir leben, und der Herr Jesus wird kommen, als ob er am Leben sein würde, und die anderen wären dann schon gestorben. Also, er ist doch gestorben, hat sich doch getäuscht. Jesus ist nicht gekommen, während er lebte. Nun, er hat nie gesagt, dass Jesus kommen würde, bevor er starb. Das hat er nicht gesagt. Er hat die übliche Redewendung gebraucht, die wir alle gebrauchen. Auch wir heute. Wir wissen nicht, ob wir sterben werden oder nicht, aber wir sprechen jetzt so, wie wenn Jesus kommen könnte. Wenn Jesus heute kommen sollte, dann würden wir leben, und so sprechen wir dann. Aber wir setzen voraus die Möglichkeit, dass wir auch vorher sterben könnten. Im Übrigen sagt Paulus klipp und klar an einer Stelle, dass er sterben wird. Paulus hat nicht die Wiederkunft Jesu Christi erwartet während seines Lebens. Auch Petrus nicht. Er wusste, er würde zuerst sterben. Jesus selbst hatte gesagt, angedeutet, sehr deutlich angedeutet, an mehreren Stellen, dass es eine lange Zeit dauern würde, bis er wiederkäme. Ich habe einmal eine Liste gemacht von dem, was hierüber gesagt wird. Es ist eine lange Liste, was erst eintreffen muss, bevor Jesus Christus wiederkommen kann. Von jener Perspektive aus. Von der neutestamentlichen Perspektive aus war es wirklich eine lange Zeit, bevor Jesus wiederkommen sollte. Und jetzt kommt der Hebräerschreiber und sagt, sehr, sehr weniges, und dann kommt er. In welchem Sinne? Lassen Sie mich zuerst das andere klären. Ich bin persönlich der Meinung, dass wir es hier mit zwei verschiedenen Formulierungen zu tun haben. Wir sollten diese zwei nicht verquicken. Wenn Paulus und die anderen Apostel so gesprochen haben, als ob Jesus bald kommen könnte, und es heißt, das Ende ist nachher herbeigekommen und so weiter. Oder wenn Johannes sagt, es ist die letzte Stunde, das heißt eine kurze Zeit, dann wird nicht vom ersten Kommen Jesu angerechnet und dann bald darauf kommt Jesus wieder, sondern wahrscheinlich vom Beginn der Schöpfung. Wie wenn die ganze Schöpfungszeit eine Uhr wäre, und an dieser Uhr ist es verhältnismäßig nicht mehr allzu lange. Und wenn das so gerechnet ist, dann dürfen wir zeitlich gesehen damit rechnen, dass Jesus jetzt wirklich bald kommen könnte. Was die Geschichte betrifft, da haben wir keine Indizien. Die Zeichen der Zeit sagen uns rein nichts. Wir wissen nur, dass sie sich intensivieren, aber wir wissen nicht, wann die Zeit galoppiert und wann sie stillsteht. Sie hat nämlich diese Eigenart. Die Geschichte geht nämlich nicht regelmäßig vor sich, wie eine Uhr. Die Zeit, die geht regelmäßig vor sich, aber die Ereignisse, welche ja die Zeichen bilden, ja, die können mal schnell da sein, aber dann kann dieselbe Situation jahrelang andauern und nichts tut sich. Wir müssen also vorsichtig sein mit diesen Zeichen der Zeit. Wenn also man damals gesagt hat, Jesus kann bald kommen, dann im Vergleich zum Anfang der Weltgeschichte. Und das wird wohl stimmen, dass diese Zeit kürzer ist und dass diese Zeit wirklich das Ende ist. Mit dem ersten Kommen Jesu hat Jesus eigentlich das Ende dieser Welt eingeführt, und in diesem Sinne spricht man. Das Ende der Welt ist da, weil der Schöpfer da ist, der sich hat kreuzigen lassen und so weiter. Ich habe nicht Zeit, das weiter auszuführen. Aber hier haben wir eine andere Formulierung. Nicht, dass Jesus bald kommt, sondern dass es ein sehr, sehr weniges ist und dann wird er kommen. Und ich frage mich, ob er hier nicht an die Ewigkeit denkt. Im Vergleich zur Ewigkeit, wie Paulus in 2. Korinther 4 spricht, die Leiden, die wir jetzt zu leiden haben, sind es nicht wert, aufgewogen zu werden im Vergleich mit der Herrlichkeit. Die will ich überhaupt nicht in die Waagschale legen. Die wiegen überhaupt nicht, die kann man nicht da vergleichen. Die Waagschale geht einfach hoch. Hier ist die Herrlichkeit und hier sind meine Leiden. Und die Waagschale springt geradezu hoch. Ja? Ich lege zuerst meine Leiden hin und dann denke ich an die Herrlichkeit und dann plumps geht es ganz nach hoch und nach unten. Im Vergleich zu der langen Ewigkeit, zur Belohnungszeit, zur Herrlichkeitszeit, ist diese Leidenszeit eine sehr, sehr kurze Leidenszeit. Sehr, sehr wenig ist diese Zeit im Vergleich zu jener Zeit. Der Herr wird kommen. Es wird sich gelohnt haben, treu zu bleiben. Das will der Schreiber betonen. Noch ein sehr, sehr weniges und der, der kommt, wird kommen und nicht säumen. Und auch das Wort in 2. Petrus 3 darf nicht missverstanden werden. Vers 9. 1000 Jahre wie ein Tag. Das hat nichts mit einem gewissen Zeitverständnis zu tun. Gott weiß besser als wir, wie lange 1000 Jahre sind. Er verwechselt sie nie und nimmer mit einem Tag. Er hat die Zeit geschaffen. Und niemand soll denken, dass in der Ewigkeit, dass wir nichts aussieht. Nee, nee. Gott weiß sehr gut, wie lange ein Tag hier ist und wie lange wir zu leiden haben. Er hat vollkommenes Verständnis für Länge von Zeit. Aber es geht auch nicht um die Zeit dort. Es geht um die Treue Gottes in 2. Petrus 3. Bei uns ist ja das natürlich so, wenn jemand gesagt hat, ja, wir liefern die Küche, ja, hat aber nicht angegeben, wann. Ja. Je länger das dauert, Moment einmal, haben die uns getäuscht? Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg warteten Frauen auf ihre Männer. Je länger es gedauert hat, je weniger wird die Hoffnung, dass er überhaupt zurückkommt. Noch ein Jahr vergeht, die Hoffnung verschwindet bald. Bis einige Frauen das getan haben, was die Regierung für möglich machte, man erklärt ihn für tot und da kann man wieder heiraten. Die Liebe Gottes ist bei uns ausgegossen worden in unseren Herzen und bei uns da braucht die Liebe die Hoffnung deswegen nicht nachzulassen. Und wenn es 1000 Jahre dauert. Bei Gott ist seine Treue dann so unverbraucht, wie wenn es für uns nur ein Tag gewesen wäre. Und wenn es dann 2 Tage ist, oder 2000 Jahre, die Treue Gottes ist heute so stark und so feststehend, wie 2 Tage nachdem Jesus gen Himmel fuhr. Das ist ein Trost. Es wird sich gelohnt haben. Aber der Gerechte wird vom Glauben her leben. Das heißt, nicht der Glaube selbst ist Energie. Prosig. Der Glaube ist keine Substanz. Wenn Paulus sagt in Epheser 6, nehmt den Schild des Glaubens. Glauben ist nichts. Glauben ist kein Schild. Was meint er da? Glaube ist das Vertrauen in eine Person. Der Glaube ist insofern ein Schild, als ich mit Jesus rechne und ich verstecke mich hinter ihm. Und ich lasse die Pfeile auf ihn kommen. Mein Vertrauen auf ihn ist mein Schild, weil er mein Schild ist. So heißt es im Alten Testament. Jahwe ist unser Schild. Und da gibt es eine schöne Stelle, ich weiß nicht jetzt genau, wo sie ist, vielleicht im Psalm 49. Die Schilder gehören Gott. Das tröstet mich. Die Schilder gehören Gott. Er weiß um alle Verteidigung und er ist die Beste. Also, der Glaube ist das Vertrauen auf die wahre Lebensquelle. Der Glaube ist keine Energie. Er ist nur der Schlüssel zum Kühlschrank, wo das alles ist, ja. Der Herr Jesus ist meine Lebensquelle. Und mein Vertrauen ist der Kanal, die Verbindungsstraße zu ihm. Wenn es hier heißt, der Gerechte wird vom Glauben her leben, dann aus dem Vertrauen auf Jesus. Und er ist mein Brot, er ist mein Wasser, er ist mein Leben, er ist meine Auferstehung und so weiter und so weiter. Der Glaube ist das Auge, das auf ihn schaut. Der Gerechte lebt von Jesus, mit dem wir rechnen. Und wenn er zurückweicht, hat meine Seele nicht wohlgefallen an ihm. Hat Gott eine Seele? Ja. Hier ist Seele und Geist eins und dasselbe. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen dieses im Geiste tun. Gott ist Seele. Gott ist leiblos. Meine Seele, das heißt sein inneres Wesen, wird kein Wohlgefallen haben an denen, die zurückweichen. Das ist also das Gegenstück von Vertrauen, von Glauben. Der Glaube ist das, was standhält, was mit Jesus weitermacht. Vers 39. Aber wir, und dieses Vertrauen hat er zu den Lesern, obwohl er so gewarnt hat, ähnlich wie in Kapitel 6. Er denkt nicht, dass sie so weit kommen werden, nur warnt er. Aber wir sind nicht des Zurückweichens zum Verderben hin, sondern wir sind des Glaubens zum Gewinnen der Seele als Besitz. Wir haben unsere Seele, aber wenn wir weiter auf den Herrn vertrauen, werden wir sie in dem Sinne besitzen oder gewinnen, als dass sie nicht verloren geht. Jesus Christus bürgt für uns. Er ist für unsere Seelen gestorben, für unser Leben. Und wenn wir auf ihn vertrauen, dann werden wir unser Leben gewinnen. Hier waren wir bereit, unser Leben zu verlieren, unsere Seele zu verlieren, für Jesus. Dort werden wir dann ewiges Leben haben, ererben, als Lohn, das heißt als Verheißung, nachdem wir den Willen Gottes getan haben. Dieses bringt uns bis zum Ende von Kapitel 10.